Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Titel heute ist Sammeln Sie Treuepunkte. Ich versuche, so Titel zu wählen, die irgendwie auch mit unserem Alltag zusammenhängen und wo wir gleich einen Bezug zu unserem Alltag schaffen können und wissen, was gemeint ist. Ich denke, ich brauche niemanden mehr zu erklären, was das bedeutet, wenn wir an der Kasse diese Frage gestellt bekommen. Geschäfte wollen uns möglichst an sich binden, wenn es irgendwie geht, natürlich auf freiwilliger Basis. Sie möchten, dass wir immer wieder kommen. Sie möchten, dass wir dieses Geschäft als unser Geschäft betrachten und da unser Geld ausgeben. Sie möchten Treue. Und Treue ist allgemein, müssen wir sagen, auch in der Welt, die nicht mit Gott lebt, eigentlich großgeschrieben. Würde ich mal so allgemein behaupten. Keiner sagt, nee, Treue, das ist was Schreckliches. Oder Treue, nee, das mag ich nicht. Alle freuen sich über Treue in der Ehe, über Treue in einer Freundschaft, über Treue am Arbeitsplatz, über Treue eben in Geschäftsbeziehungen, beim Einkaufen. Treue ist eigentlich etwas ganz, ganz Tolles und Gott ist der Ursprung aller Treue. Gott hat sich das ausgedacht. Gott ist treu. Vielleicht sprechen wir ein andermal noch darüber. Es könnte sein, dass auch eine Predigtreihe aus diesem Thema entsteht. Also es geht um dieses Position beziehen, um dieses sich fokussieren auf eine Sache und dieser Sache treu sein. Ob es jetzt ein Mensch ist, ob es ein Geschäft ist, ob es auch irgendeine Ideologie ist. Wir wissen ja, Menschen beziehen heutzutage zu allem möglichen Position und nehmen Stellung ein für eine Sache bis hin zu Umweltschutz oder Tierschutz oder sonstigen Dingen bis hin zu politischen Parteien und. Es gibt ja unzählige Dinge, für die man sich einsetzen kann, die man im Fokus hat, wo man wirklich Position dafür bezieht, weil man das als Herzensanliegen übernommen hat und diese Sache auch fördern will, unterstützen will, sich dafür einsetzen will, Position beziehen. Ich finde auch diesen Ausdruck sehr angemessen, weil es wirklich im Leben vielfach bis hin zum Fußball, nur den Deutschen ist gestern nicht so gelungen, Position zu beziehen, jeder an seinem Platz, wirklich seinen Platz auszufüllen. Sie haben ziemlich heftig verloren, weil sie ihre Position nicht richtig eingenommen haben. Position beziehen in Treue. Ich würde sagen, das ist eine Umschreibung des Wortes Treue. Und ich denke, bei all dem Guten, wofür man auch im rein menschlichen und irdischen Position beziehen kann, ich will ja nichts gegen diese guten Sachen sagen, und für die wir uns einsetzen können, so ist wohl die wichtigste Frage, ob wir als Menschen für Gott und seine Sache und sein Reich Position beziehen. Ist uns Gott und sein Reich so viel wert, dass ich sage, ich setze mich mit meinem Leben und mit aller meiner Kraft ein, dass Gott geehrt wird, dass ich für Gott lebe, dass Gottes Sache gefördert wird, dass Menschen Gott kennenlernen. Ist Gott wirklich der, der die erste Stelle meines Lebens hat, für den ich absolut Position beziehe, auf dessen Seite ich mich stelle, für den ich wirklich die Stellung behalten will und verteidigen will, auf dessen Seite ich mich stellen will. Das ist auch in der Bibel immer wieder von diesem Bleiben die Rede. Wenn wir schon nur die Worte von Jesus betrachten, wie oft er uns aufruft, in ihm und in seinem Wort zu bleiben. Zum Beispiel Johannes 15, die Rebe muss am Weinstock bleiben. Dieses Bleiben hat ja etwas mit Treue zu tun. Und einen wohl sehr bekannten Vers, den ich dieser Predigt zugrunde legen möchte, obwohl ich mich jetzt nicht näher darauf beziehen möchte, aber den ich wirklich wesentlich finde, ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern im Blick auf das Kommen des Heiligen Geistes: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hier sagt Jesus: Ihr, meine Jünger, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das bedeutet nicht nur, ihr werdet das Evangelium weitersagen. Sonst hätte Jesus das nicht so formuliert: Ihr werdet meine Zeugen sein. Sondern ein Zeuge, der steht für eine Sache ein. Ein Zeuge sagt: Ich war dabei, ich habe das gesehen, ich stehe zu dem, was ich gesehen habe, ich bezeuge es mit reinem Wissen und Gewissen und der Wahrheit entsprechend, was da geschehen ist. Das bedeutet Zeuge sein, also jemand, der Position bezieht für eine Sache, der sich dafür auch einsetzt, der das bezeugen kann. Er steht also zur Wahrheit und er ist treu in dieser Wahrheit, in dieser Aussage, die er da weitergibt. Und interessant ist, dass die Bibel uns nicht nur theoretisch darüber sagt, was ein wichtiger Grundsatz unseres geistlichen Lebens das ist, Gott treu zu sein und für die Imposition zu beziehen, sondern sie gibt uns auch eine Menge Beispiele an Menschen, die für Gott Position bezogen haben. Sie schildert uns, Gott sei Dank, Lebensgeschichten, Situationen, wo Menschen wirklich bewiesen haben, dass ihnen Gott das Wichtigste ist. Zum Beispiel, auch nur als Beispiel, ich will auch darauf nicht näher eingehen, aber weil dieser Vers auch sehr bekannt ist oder diese Persönlichkeit, ist Josua, der Nachfolger Moses. Josua sagt auch zum Volk: Leute, wählt ihr euch, wem ihr dienen wollt, welchen Göttern ihr nachfolgen wollt, aber eins ist klar, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also eine sehr, sehr klare Aussage, wie Josua in Gott und für Gott Position bezieht. Ich möchte aber heute nicht über Josua sprechen und auch nicht über sonst jemand, sondern möchte uns heute vier junge Männer in den Fokus rücken. Vier junge Männer, von denen zumindest die, die vielleicht schon im Kindergottesdienst waren, die vielleicht langjährige Christen sind oder die mindestens einmal die Bibel durchgelesen haben, die kennen diese vier jungen Männer, und zwar Daniel und seine drei Freunde. Eine sehr interessante Erzählung, Begebenheit, Lebensgeschichte. Ich kann leider diese ganzen Kapitel jetzt nicht lesen, der Zeit wegen. Darum empfehle ich, das zu Hause zu machen. Es gibt da das Buch Daniel, und da würde ich zumindest, wenn ihr nicht das ganze Buch lesen wollt, was empfehlenswert ist, zumindest die ersten drei und das sechste Kapitel zu lesen, wo dann auch ganz konkret über die Haltung, über den Glauben, über das Leben dieser vier jungen Männer die Rede ist. Aber Daniel ist einer der vier großen Propheten des Alten Testaments, der von Gott eine ganz klare und besondere prophetische Sicht bekommen hat für die Völkergeschichte, für die Heilsgeschichte, für die Endzeit, für die Wiederkunft von Jesus. Daniel hat sogar Jesus als Menschensohn gesehen. Einerseits Herrscher, aber in Menschengestalt. Ein klares prophetisches Wort auf Jesus hin, Daniel 7, Vers 13. Und wer das Neue Testament kennt, der weiß, dass Jesus diesen Ausdruck Menschensohn sehr, sehr oft benutzt. Nur er benutzt das im Blick auf sich. Und jeder Israelit wusste, was damit gemeint ist, weil die Juden die Propheten kannten. Also dieser Prophet Daniel ist schon etwas, ein ganz besonderer Mann mit ganz besonderen geistlichen Offenbarungen, der uns wirklich sehr wichtige Sachen sagt, auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen, aber im Laufe der Zeit, denke ich, werden wir das immer besser verstehen können. Gerade wir leben in der Endzeit und erleben, wie sich die prophetischen Worte der verschiedenen Propheten dann sehr deutlich erfüllen. Aber interessant ist eben, und das Schöne ist, dass die Bibel uns nicht nur etwas über die geistliche Sicht und gerade über die prophetische Sicht von Daniel erzählt, sondern eben auch einen großartigen Einblick in sein persönliches Leben gibt. Und das finde ich so wertvoll, grundsätzlich nicht nur bei Daniel, sondern bei den vielen anderen Persönlichkeiten der Bibel, und zwar gerade in seinem Jugendalter. Und nicht nur das Leben von Daniel, sondern er hatte noch drei gute Freunde, aus dessen Glauben wir auch viel lernen, aus deren Glauben wir auch viel lernen können. Diese drei Freunde werden uns sogar mit Namen genannt in Daniel 1, Vers 6. Hanania, Misael und Azaria, ihr braucht euch die Namen nicht zu merken, nur wenn ihr das unbedingt wollt. Das waren also hebräische Teenies. Man schätzt, dass sie so vielleicht zwischen 14 und 17 Jahre alt waren. Und diese Teenies erleben mit, wie Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem einnimmt. Und wir kriegen ja fast täglich Kriegsbilder mit und wissen jetzt noch besser als vor 5 Jahren, was Krieg konkret bedeutet, so schade es auch ist. Und diese Jungs haben Krieg zum einen miterlebt, mit all den Traumata und all den Empfindungen und Gefahren und so weiter. Und zum anderen wurden sie dann auch noch nach Babel verschleppt, ins Exil. Also Nebukadnezar hat dann den größten Teil des jüdischen Volkes mitgenommen. Und weil sie aus einem guten Hause stammten, diese Jungs, sollten sie nun da in Babel 3 Jahre lang in Staatsangelegenheiten ausgebildet werden. Sie mussten zum einen, sagt uns die Bibel, sie mussten zum einen physisch makellos sein, also gut aussehen, vielleicht sportlich, wie auch immer, auf jeden Fall keinen Makel haben. Sie dürften nicht krank sein oder auf einem Auge blind oder sonst wie. Es mussten also gesunde Jungs sein und mussten dazu noch einen brillanten Verstand haben. Das war dem König wichtig. Und zudem sollten sie auch aus einem guten Haus kommen, aus einem guten sozialen Hintergrund. Und der König hat also befohlen, dass man aus diesen Gefangenen, der Hebräer, solche Jungs heraussuchen soll, die dann eben am Hof des Königs unterrichtet werden sollten, beziehungsweise ausgebildet werden sollten. Nicht genug damit, diese Jungs hatten sogar das Privileg, vom Essen des Königs essen zu dürfen. Also das gleiche Essen und der gleiche Wein, den der König bekommen hat, sollten diese Jungs auch genießen dürfen. Das war also zum einen eine schlimme Situation vom Standpunkt, dass sie als junge Menschen verschleppt wurden aus ihrer Heimat, von ihren Familien, aus ihrem bekannten Umfeld. Aber dann wiederum dieses Privileg, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten eben am Hof des Königs sein dürften und sogar eben eine gute Aussicht auf Erfolg hatten. Nun, das wäre alles nicht so wichtig, wäre zwar interessant, aber ja, sowas gibt es auch sonst noch. Was aber interessant ist, dass diese 4 Jungs uns ein großes Vorbild sein können, ja auch uns in der modernen westlichen Welt des 21. Jahrhunderts. Weil sich Gott und sein Wort und seine Grundsätze und das, was wie er unser Leben sieht, nicht geändert haben. Und so möchte ich einige Dinge einfach nur erwähnen, mit der Bitte sogar, dass ihr das dann wirklich zu Hause nachlest und euch da noch einmal darüber Gedanken macht. Darum ist es wirklich wichtig, weil ich das hier nur stichpunktartig erwähnen kann. Zunächst einmal ist interessant, dass sich diese Jungs, wie gesagt, ich möchte das betonen, das waren Teenies, dass sich diese Jungs zum einen dem Willen Gottes fügen. Sie übernehmen oder sie nehmen Position ein im Willen Gottes, erkenne ich als erstes. Wir müssen überlegen, es war eben eine Situation, in die sie hineingekommen sind, ohne ihr Verschulden, und sie konnten an dieser Situation auch nichts ändern. Und da kann man natürlich sehr unterschiedlich darauf reagieren. Aber diese Jungs, was ich so faszinierend finde, ist, dass sie auch diese Situation aus Gottes Hand nehmen. Sie übernehmen oder sie nehmen also Position ein, würde ich mal sagen, im Willen Gottes. Und das ist für unser Leben das Beste, was wir tun können. Sie versuchen mit Gottes Hilfe wirklich das Beste draus zu machen. Vielleicht hatten sie auch schon ein bisschen Übung, denn sie waren in ihrem Land zu Hause, waren sie unter dem gottlosen König Joachim aufgewachsen. Und unter einem gottlosen König geht es eben auch gottlos zu. Und dann haben sie eben die Eroberung Jerusalems noch miterlebt. Jetzt waren sie weit weg von zu Hause, sage ich noch einmal, in einem heidnischen Land, unter einem heidnischen König, in einer heidnischen Kultur. Und angesichts dieser Dinge könnte man ja sehr unterschiedlich jetzt reagieren. Man könnte murren, man könnte Gott anklagen, man könnte unzufrieden sein, man könnte irgendwie protestieren gegen Gott oder Fragen stellen, an Gott selbst zweifeln, jedenfalls total verzweifelt sein. Ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt in diese Lage versetzen können, dass diese Jungs eben in einem total fremden Umfeld nun weiterleben sollten. Sie versuchen also nicht auszubrechen. Es wird auch nicht gesagt, dass sie irgendwie um ihre Befreiung gebetet hätten. Sie waren nicht sauer auf Gott, sondern sie nehmen das jetzt einfach aus Gottes Hand. Sie sagen wahrscheinlich, verstehen wir nicht, keine Ahnung, was Gott vorhat, keine Ahnung, warum uns das geschehen muss, aber sie bleiben bei Gott, sie bleiben Gott treu. Und interessant ist, dass Gott sich zu ihnen bekennt, schon nur durch die Tatsache, dass sie da am Königshof so privilegiert werden und so gute Aussichten hatten und zu diesen Auserwählten gehörten. Im Willen Gottes Position zu beziehen, das ist das Wichtigste für unser Leben. Denn auch in unserem Leben gibt es Situationen und wird es sie auch oft geben, die wir nicht ändern können. Andreas sagte es schon, wir haben gar nicht darüber gesprochen vorher, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die uns nicht gefallen, mit denen wir wirklich zum Teil Probleme haben, wo wir uns fragen, warum lässt Gott das zu? Warum geschieht das? Warum geschieht das gerade mir? Dinge einfach, wo wir nur sagen können, Herr, ich beziehe mich auf dein Wort, wo steht, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich habe keine Erklärung dafür, ich weiß nicht, was du damit vorhast, aber ich weiß, dass es mir zum Besten dienen wird. Ich weiß, dass du da immer noch dabei bist, dass du immer noch in Kontrolle bist, egal wie es aktuell aussieht und egal wie es ausgehen wird, du bist da, Gott. Wir müssen alle zugeben, dass Gott nicht immer nach unseren Vorstellungen handeln wird und handelt. Selbst Jakobus sagt es in seinem Brief, wenn Gott will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wir sind von Gottes Willen abhängig und wir kennen oft Gottes Willen im Voraus nicht. Das war auch bei den Menschen der Bibel so. Letztlich hat sogar Jesus gesagt, Vater, ich würde mir eigentlich so von meinem Menschsein was anders wünschen, aber dein Wille geschehe, als er kurz vor der Kreuzigung war. Wir kennen ja diese Situation. Diese Jungs meinen auch nicht, naja, das ist jetzt wirklich eine Sondersituation, da muss Gott jetzt ein bisschen Abstriche machen. Er darf jetzt nicht so alles so genau nehmen. Gott weiß, dass wir jetzt seine Gebote nicht einhalten können. Wir sind jetzt hier am Hof des Königs. Wir sind seine Untertanen. Was soll's? Das ist eben die Situation. Das muss Gott jetzt unbedingt berücksichtigen. Nein, sie tun es nicht so. Ich staune schon eben, wie gesagt, nur über diese Tatsache, wie diese Teenies in Gottes Willen Position beziehen und Gott treu sind. Und ich möchte es noch einmal betonen, wie wichtig es für unser Leben ist, zum einen zu wissen, wenn ich treu mit Gott lebe, dass dann alles, was mir zustößt, von ihm kontrolliert ist und ich das als seinen Willen betrachten kann. Insofern ich erkenne, dass es nicht ein Angriff des Feindes ist, den zum Teil auch Gott zulassen kann, aber ich darf wissen, Gott wird mich durchtragen, auch durch Dinge, die ich nicht einordnen kann, die er einfach zulässt. Und damit sind wir beim Zweiten. Dass diese Männer nun nicht sagen, Gottes Gebote gelten uns nicht mehr in dieser Sondersituation, sondern sie beziehen Position nun auch im Gehorsam Gottes Wort gegenüber, im Respekt Gottes Wort gegenüber. Diese Männer sind kompromisslos. Und das ist das Nächste, was mich an ihnen so beeindruckt. In Daniel 1, Vers 8 lesen wir, also am Anfang, dieser Vers mit den Zeugen von Jesus war Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jetzt heißt es in Daniel 1, Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Verunreinigen in dem Sinn, dass die Juden bestimmte Speisegesetze hatten. Und das waren eben Gebote. Und jetzt bekamen diese Jungs am Hof dieses heidnischen Königs Sachen zu essen, die sie nicht durften von den Geboten Gottes her. Und ich sag's noch einmal, diese Jungs hätten sagen können, wie es leider heutzutage auch so manche Christen sagen, naja, was soll's? Das ist eben die Situation, das muss jetzt auch Gott verstehen, dass ich das nicht so genau nehmen kann. Wenn der Chef sagt, ich muss jetzt lügen und sagen, er sei nicht hier oder das und das ist geschehen, obwohl es nicht der Wahrheit entspricht. Naja, was soll's? Es steht zwar in der Bibel, dass ich der Wahrheit treu sein soll, aber naja, geht jetzt halt nicht. Diese Jungs handeln nicht so. Diese Jungs sagen, Gott hat geboten, dass wir bestimmte Sachen nicht essen dürfen. Und hier erbittet sich Daniel auch für seine Freunde, das lesen wir ja dann nachher, dass sie sich mit der feinen Speise, so sehr das geschmeckt haben mag, so sehr der König ja das Beste für sie wollte, dass sie sich damit nicht verunreinigen müssen. Sie sind also fest entschlossen, Gott gehorsam zu sein. Sie sind treu im Gehorsam. Zunächst treu im Willen Gottes, sie akzeptieren den Willen Gottes, aber dann beziehen sie eben Position im Gehorsam Gott gegenüber, egal was es sie kosten mag. Und sie erbitten sich eben eine Probezeit von 10 Tagen. Bist du bereit, auch im Blick auf dein Leben zu sagen, egal was es mich kosten mag, Gottes Wort hat bei mir höchste Priorität. Gottes Wort hat für mich den höchsten Stellenwert. Das, was Gott gefällt, hat für mich wirklich Vorrang, egal was es mich kosten mag. Das lese ich bei diesen Jungs, das erkenne ich bei diesen Jungs. In Vers 12 lesen wir, dass nun Daniel mit diesem Kämmerer spricht und sagt, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Gemüse und Wasser, das war noch die einzige Möglichkeit, um den Willen Gottes nicht zu übertreten, um die Gebote Gottes nicht zu übertreten. Also diese Jungs rechnen damit, dass Gott ihren Gehorsam belohnen wird, dass Gott sich zu ihnen stellen wird, dass er übernatürlich handeln wird. Und das spricht eben für diese Beziehung und diese Hingabe dieser jungen Menschen zu Gott. Und das ist für mich wirklich so ein großartiges Beispiel. Ich komme noch einmal auf uns zu sprechen. Wie steht es bei uns mit dem Thema Kompromisse? Sich der Welt gleichstellen, Ehrlichkeit, Wahrheit. In Vers 15 lesen wir dann, wie sich Gott nun zu diesen Jungs bekennt. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Wir haben im Volksmund, aber auch gerade unter Christen, den Spruch, der absolut wahr ist, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und das scheinen diese Jungs gewusst zu haben, vielleicht doch nicht in diesem Wortlaut, aber sie wussten, wenn wir Gott treu sind, wenn wir konsequent mit Gott gehen, wenn wir Position in Gott, auch was den Gehorsam betrifft, beziehen, wird Gott uns segnen, wird Gott also auf uns aufpassen. Und das war ihnen wirklich das Wichtigste. Gott gefällt unser Gehorsam. Und Gott wird sich zu unserem Gehorsam bekennen. Sei bereit, im Willen Gottes Position zu beziehen und im Gehorsam Gott gegenüber Position zu beziehen, egal was es dich kosten mag. Ihr Vertrauen zu Gott haben sie aber nicht nur im Gehorsam bezeugt oder gezeigt, sondern eben auch in anderen Situationen. Und jetzt kommt eine Situation in Kapitel 2, die uns wiederum zeigt, wie diese jungen Menschen mit Gott gelebt haben. Und auch in dieser Hinsicht können sie uns ein Vorbild sein. Sie beziehen nämlich Position im Vertrauen zu Gott. Natürlich, von Anfang an war es Vertrauen zu Gott, aber jetzt auch in einer besonderen Weise. Und zwar hat der König Nebukadnezar einen Traum und dabei ahnt er nichts Gutes. Es war kein schöner Traum. Ihr könnt ihn gerne dann nachlesen. Und er ist so entsetzt von diesem Traum, dass er seine ganzen Zauberer und Wahrsager und Weisen aus seinem ganzen Reich zusammenruft. Und er weiß, dieser Traum ist so wichtig, dass er nicht nur sagt, Leute, ich erzähle euch mal den Traum und dann sollt ihr mir sagen, was der bedeutet, sondern er geht sogar so weit zu sagen, ihr müsst mir selber sagen, was ich geträumt habe und dann auch noch erklären, was das bedeutet. Boah, wer soll das können? Und er droht mit Tod. Er droht, sie alle umzubringen. Und Daniel und seine Freunde haben auch zu diesen Weisen inzwischen gehört. Also es stand auch ihr Leben in Gefahr. Und Daniel hört davon und er bittet um eine Frist. Schon wieder eine Frist. Und dann lesen wir auch, dass er mit seinen Freunden zusammen gebetet hat. Gemeinschaftliches Gebet ist wichtig. Gemeinschaft ist wichtig. Freunde im Glauben zu haben ist wichtig. Und er betet mit seinen Freunden zusammen um eine Lösung. Und er bekommt von Gott wirklich nicht nur die Erklärung des Traumes, sondern sogar, was der Traum war. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig, was der Traum war. Das könnt ihr, wie gesagt, gern selber nachlesen. Ich möchte aus Kapitel 2 die Verse 27 und 28 lesen. Und zwar, wie nun Daniel entgegen der Verzweiflung aller Wahrsager und Zauberer und Weisen und der Elite des Landes, entgegen all dieser Menschen, die nicht wussten, was jetzt auf sie zukommen wird, die auch keine Quelle hatten, woher sie das wissen sollten, entgegen dieser Situation steht nun Daniel auf im Vertrauen zu Gott. Er erbittet sich die Frist, Weil er weiß, weil er damit rechnet, dass Gott ihm zeigen wird, was Sache ist. Und dann heißt es, Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können weise Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichtern deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Und dann beginnt er zu erzählen, Nebukadnezar, das hast du geträumt. In einer Kühnheit und Gewissheit, die wirklich nur göttlich sein kann. Und das ist nun ein Traum, der für die Endzeit, für die Zeit, die noch kommen wird, für diese Welt eine große Bedeutung, prophetische Bedeutung hat. Aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich finde diesen Ausdruck so genial. Und das ist im Grunde eine Art von Beschreibung von Glauben. In Vers 27 sagt er, das, was du von uns erwartest, König, ist menschlich unmöglich. Geht nicht. Und er hat recht. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und darum sagte ich am Anfang, wie toll, dass wir mit dem Himmel, mit dem lebendigen Gott, mit unserem Vater verbunden sein dürfen, auch eben in dieser Hinsicht, dass wir vor aussichtslosen Situationen, vor Situationen, wo alle Menschen verzweifeln, gerade wie wir es in den heutigen Tagen auch erleben, angesichts von Krieg, angesichts von Erdbeben, angesichts von Überschwemmungen, das ist unfassbar, wie viel Überschwemmungen. Ich meine, ihr kriegt ja vielleicht nicht alles mit, aber wenn man ein bisschen auch andere Medien aus der Welt in Betracht zieht, die wirklich tatsächlich berichten, was abgeht, es ist unfassbar, wie viel Naturkatastrophen heutzutage gerade in diesen Tagen in der Welt passieren. Angesichts dieser Verzweiflung, die zunehmen wird in der letzten Zeit, dürfen wir sagen, aber auch angesichts von einzelnen Situationen, mit denen wir zu kämpfen haben, dürfen wir sagen, aber es gibt einen Gott im Himmel. Und diesen Satz finde ich so genial im Sinne, diese Jungs beziehen Position im Vertrauen zu Gott. Das ist die beste Ausdrucksweise, wie sie ihre Position und ihren Glauben darstellen konnten oder beweisen konnten. Also angesichts menschlicher Grenzen wissen sie, an wen sie sich zuversichtlich wenden können. Sie wissen, dass Gott überbitten und verstehen tun kann, dass Gott größer ist als jede aussichtslose Situation. Und interessant, Gott stellt sich zu ihnen. Ihr Leben wird gerettet und das vieler anderer auch. Das ist wirklich so, was der König geträumt hat, hat absolut übereingestimmt. Und dann auch noch die Deutung hat den König sehr beeindruckt. Und weil das den König so beeindruckt hat, wird nun Daniel Premierminister und seine Freunde kriegen auch ganz hohe Ämter. Lesen wir in Kapitel 2 in den Versen 48 und 49. Kann sein, dass sie inzwischen jetzt ein paar Jahre älter geworden sind. Aber auf jeden Fall hat selbst der König erkannt, diese Menschen haben jemanden oder haben etwas, was ich gut gebrauchen kann in meinem Reich, aber etwas wirklich Besonderes. Einfach nur, weil diese jungen Leute Gott vertrauen. Weil sie im Willen Gottes Position bezogen haben, weil sie im Gehorsam Gott gegenüber Position bezogen haben und nun eben auch im Vertrauen. In Kapitel 3 lesen wir nun was ganz anderes von diesem König. Das hat nicht lange gehalten, dass er so beeindruckt war von dem Glauben dieser Menschen beziehungsweise an was für einen Gott sie glauben und was dieser Gott kann. Nebukadnezar, lesen wir in Kapitel 3, lässt nun ein goldenes Standbild machen und gibt einen Befehl, dass alle in seinem Reich vor ihm niederfallen müssen und dieses Standbild anbeten müssen. Etwas, was auf diese Welt noch zukommen wird, wenn der Antichrist als Weltherrscher diese Anbetung fordern wird von allen Weltbewohnern. Das kommt noch auf diese Welt zu, nicht auf uns. Wir werden vorher entrückt werden, aber auf diese Welt. Wer das nicht tut oder getan hat, der sollte in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle diese Begebenheit kennen, die uns in Daniel beschrieben wird von den drei Männern im Feuerofen. Diesmal ging es um die Freunde Daniels. Wir wissen nicht genau, warum hier Daniel nicht dabei war. Kann sein, dass er im Ausland war oder irgendwo anders. Hier ist jetzt von seinen Freunden die Rede. Und diese Freunde werden nun beobachtet von den Neidern, von den Leuten, die etwas an ihnen gesucht haben, was sie aussetzen konnten, beziehungsweise dem König melden konnten. Und sie werden vor dem König verklagt, dass sie sich vor diesem Standbild nicht gebeugt haben. Also wiederum eine andere Situation, wo diese Männer wiederum Position beziehen. Eine wirklich sehr, sehr kritische und schwierige Situation, weil ihnen ganz offensichtlich mit dem Tod gedroht wurde. Also angesichts des Todes beziehen sie doch Position in der Treue Gottes gegenüber. Mal ganz abgesehen von all dem, was sonst war mit Traum oder mit Geboten Gottes oder mit der fremden Kultur. In diesem Fall geht es jetzt wirklich um Anbetung Gottes. Gott allein darf angebetet werden und nicht ein menschliches Standbild. Sie beziehen also auch da Position für Gott, auch wenn ihnen mit dem Feuerofen gedroht wird. Und dabei wissen sie gar nicht, ob Gott sie bewahren wird. Das ist sehr, sehr interessant. Ich lese mal aus Kapitel 3 die Verse 17 und 18. Überlegt mal, was diese jungen Männer hier sagen. Und was für ein Vorbild sie uns sein können. Und diese Predigt halte ich wirklich im Anbetracht der Dinge, die auf diese Welt zukommen werden. Wir wissen nicht, wann Christenverfolgung auch nach Deutschland kommen wird. In der einen oder anderen Weise ist sie schon da. Aber wir wissen nicht, wann wir einmal wirklich vor der Frage stehen, liebe ich Gott mehr als mein Leben sogar. Diese Männer sagen, Daniel 3, Vers 17, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, also mit anderen Worten sagen sie, ganz sicher sind wir uns nicht, ob Gott uns jetzt da durchbringt oder ob er es zulässt, dass wir sterben, letztlich sind wir ja dann doch bei ihm. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Also zum einen ist auch hier das Thema Wille Gottes. Gott, wir wissen jetzt nicht, was dein Plan mit unserem Leben ist. Wir fügen uns jetzt in deinen Willen. Entweder lässt du uns da umkommen im Feuerofen oder nicht. Wir wissen es nicht, aber wir fügen uns deinem Willen. Eins soll aber klar sein, o König. Und sie stehen vor dem König, nicht vor einem Arbeitskollegen oder vor irgendeinem anderen. Sie sagen, König, eins sollst du wissen, dein Standbild, und das ist sein Standbild. Er selber wurde ja dort dargestellt. Vor deinem Standbild beugen wir uns nicht. Was kann man hier noch sagen? Und Gott bekannte sich wieder zu ihnen und wir wissen, dass er sie auf wunderbare Weise errettet. Und Nebukadnezar bekommt noch eine Demonstration, wer Gott ist, was Gott kann und wie toll oder wie wichtig es ist, Gott treu zu sein. Und ich komme zum Schluss. In Kapitel 6 lesen wir nun von Daniel selbst, aber ich gehe davon aus, dass das bei seinen Freunden genauso der Fall war. Die Feinde Daniels, und sie hatten Feinde. Wir sollen uns nicht wundern, wenn auch wir als Christen Feinde haben. Wir sollen vor ihnen noch nicht erschrecken. Die Feinde Daniels, die bewirken, weil sie eben an Daniel nichts Anstößiges finden konnten, bewirken sie, dass man von niemand sonst etwas erbitten darf als vom König. Also ganz schlau. Sie wissen, dass Daniel viel betet. Das war klar für sie. Offensichtlich hat Daniel das sehr öffentlich getan. Und einfach aus Neid und Missgunst versuchen sie nun Daniel einen Strick zu drehen. Und ich gehe, wie gesagt, stark davon aus, dass seine Freunde da mit betroffen waren. Es steht zwar von ihnen jetzt nichts geschrieben. Also der König hat ein Gesetz herausgegeben, dass man innerhalb von 30 Tagen weder von einem Gott oder von einem Menschen etwas erbitten darf. Wieder um Lebensgefahr, wieder um die Frage, mache ich jetzt einen Kompromiss, um mein Leben zu retten? Versuche ich jetzt der ganzen Sache menschlich auszuweichen, indem ich halt die Fenster schließe, indem ich vielleicht noch einen Schallschutz einbauen lasse oder alles verdunkle oder so ganz tief innen in meinem Herzen dann halt bete, wenn es nicht anders geht. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Und wie das dann weiterging, kennen wir auch aus dem Kindergottesdienst. Daniel in der Löwengrube. Daniel wird in die Löwengrube geworfen. So leid es dem König auch tat, aber er musste zu seinem Wort stehen. Und wir wissen, dass Gott ihn aus der Löwengrube gerettet hat, dass die Löwen überhaupt keinen Appetit auf Daniel hatten und dass Gott sich wieder wunderbar zu ihm gestellt hat. Und jetzt merke ich eben, ich würde das mal sagen, Daniel bezieht Position in seiner Beziehung zu Gott. Hier geht es jetzt, sage ich noch einmal, nicht mehr um irgendwelche Situationen, die sich ergeben haben, sondern es geht darum, was für ein ganz persönliches, intimes Verhältnis Daniel zu Gott hatte. Gebet ist ja die intimste Verbindung mit Gott. Gebet und Anbetung ist das, was eigentlich unsere Beziehung zu Gott ausmacht. Nicht nur eigentlich, sondern wirklich. Und in dieser Beziehung zu Gott bezieht Daniel auch ganz klare Position. Und wir merken, wie viele Male es Daniel und seinen Freunden im Grunde egal war, was mit ihrem Leben passiert. Gott stand drüber. Gott war ihnen wichtiger als alle Konsequenzen, die ihnen gedroht wurden. Und das finde ich so genial. Das finde ich so nachstrebenswert. Diese Männer sind uns wirkliche Vorbilder. Ich denke, das passt wirklich sehr, sehr gut in unsere Zeit. Auch wir werden, ich wiederhole zum Schluss, auch wir werden oft einfach nur im Willen Gottes Position beziehen müssen und sagen, Gott, du wolltest das so, keine Ahnung warum, aber ich akzeptiere deinen Willen. Ich stelle mich deinem Willen. Sie beziehen Position im Gehorsam Gott gegenüber. Sie respektieren sein Wort. Gott, du hast gesagt und das gilt für mein Leben. Sie respektieren oder sie beziehen Position im Vertrauen zu Gott, in der Treue zu Gott und in der Beziehung zu Gott. Was können wir anders als über diese Menschen nachdenken, noch einmal vielleicht zu Hause in der Stille, uns noch einmal diese Kapitel durchlesen und im Blick auf unser Leben das mit Gott besprechen. Beziehungsweise uns auch ganz ehrlich fragen, bin ich bereit dazu? Unlängst sagte jemand in unserem Hauskreis oder in einer anderen Gemeinschaft, die wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, ja, ich weiß nicht, ob ich bereit wäre, mein Leben für Gott zu lassen, für Jesus zu lassen. Es war, denke ich, von verfolgten Christen die Rede oder so. Große Frage. Aber diese Männer sind uns ein Beispiel. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass ihr Glaube, ihr Vertrauen, ihre Treue Und sie haben wirklich Treuepunkte gesammelt, dass uns das anspornt, Gott zu sagen, Herr, du bist das Höchste, du bist der Größte, du bist an erster Stelle in meinem Leben. Vater, danke so sehr, dass uns dein Wort nicht nur Lehren weitergibt, nicht nur Grundsätze weitergibt, sondern uns Menschen zeigt, sogar im Alten Testament, die in einer solch vorbildlichen Treue mit dir gelebt haben, wie sie dann für uns als neutestamentliche Christen erst recht normal und selbstverständlich sein sollte. Und trotzdem, wenn ich mich prüfe, kommen noch Fragezeichen auf bei mir. Herr, ich bitte dich, dass wir uns ehrlich prüfen, inwiefern wir diesen Männern nachahmen würden, inwiefern wir auch so handeln würden wie sie. Lass uns sie wirklich zum Beispiel nehmen und schenk uns Gnade, dass wir im Alltag uns daran erinnern, dass dein Heiliger Geist an unserem Leben dahingehend arbeitet, dass wir wirklich bei dir Treuepunkte sammeln. Amen.